Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. In der heutigen Folge schauen wir uns die Haushaltseinigung innerhalb der Ampel an. Außerdem sprechen wir über die Sparwelle in der deutschen Wirtschaft, die Zehntausende Jobs bedroht. Heute ist Mittwoch, der 13. Dezember und ich bin Anis Mitschijevic. Fast 4 Wochen ist es her, dass ein wegweisendes Urteil des Bundesverfassungsgerichts die Ampel in eine tiefe Haushaltskrise gestürzt hat. Nach langen Gesprächen haben sich in der Nacht zu Mittwoch Bundeskanzler Olaf Scholz, Vizekanzler Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner jedoch auf eine Lösung geeinigt.
Meine wichtigste Botschaft zu Beginn: Die Regierung hält an ihren Zielen fest. Wir treiben den klimaneutralen Umbau unseres Landes kraftvoll voran. Wir stärken den sozialen Zusammenhalt und wir stehen eng an der Seite der Ukraine in ihrem Verteidigungskampf gegen Russland. Klar ist aber, wir müssen mit deutlich weniger Geld auskommen, um diese Ziele zu erreichen. Priorisieren heißt deshalb, miteinander zu klären, was wir uns leisten können und was nicht.
Ja, und ganz konkret heißt das, der Klima- und Transformationsfonds wird kleiner, die Schuldenbremse wird eingehalten und am Sozialstaat wird nicht gespart. Das sind so einige der Kernpunkte, auf die sich das Regierungstrio geeinigt hat. Auf der einen Seite ist es natürlich eine gute Nachricht, dass die Hängepartie beim Haushalt nun beendet ist. Andererseits stellt sich nun aber die Frage, ob im Zuge des Sparkurses wichtige Investitionen auf der Strecke bleiben, die Deutschland dringend bräuchte, um seine aktuelle Konjunkturschwäche zu überwinden. Darüber spreche ich heute mit dem stellvertretenden Leiter unseres Hauptstadtbüros, Martin Greive. Apropos Sparen. In deutschen Unternehmen droht der Wegfall zehntausender Stellen im Zuge neuer Sparprogramme. Ja, und wo besonders kräftig gespart wird, das verrät Bert Frönthoff, Teamleiter Industrie im Handelsblatt Unternehmensressort, im Gespräch mit meiner Kollegin Lena Jesberg. Doch vorher schalten wir wie gewohnt nach Frankfurt, wo meine Kollegin Anke Reetzma die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Anke.
Hallo Anis.
Ja, die Aktienmärkte, die scheinen ja heute in einer Wartestellung zu sein, denn heute Abend kommt ja die Entscheidung der wichtigsten Notenbank der Welt über ihren Leitzins.
Ja, genau. Das ist so eine richtige Warten-auf-Situation. Die wichtigsten Märkte sind so leicht im Plus, aber massive Kaufentscheidungen gibt es im Moment nicht. Alles auf Abwarten. Es ist natürlich auch so, seit ungefähr einer Woche springen die wichtigen Indizes ja auch, also der DAX zumindest, der Deutsche Leitindex, von Rekordhoch zu Rekordhoch. Und auch heute brauchte es gar nicht viel, nur ein leichtes Plus, um fast schon wieder das alte Hoch eingeholt zu haben von 16.837 Punkten. Also ja, der Deutsche Leitindex, der dümpelt so bei 16.800 Punkten herum und der führende Eurozonenindex Eurostoxx 50 bei so 4.540 Punkten. Und die Anleger ja hoffen natürlich auf neue positive Signale aus den USA. Also dass es jetzt keine Leitzinserhöhung mehr gibt, das ist ja gilt ja als Konsens an den Märkten. Und im Moment ist eingepreist in den Terminmärkten, dass die Zinsen nächsten Mai beginnen zu sinken. Und ja, jetzt geht's halt darum, ob Fed-Chef Jerome Powell auf der Pressekonferenz so zwischen den Zeilen ein bisschen was rauslässt, ein bisschen was Genaueres zu den sinkenden Leitzinsen im kommenden Jahr. Und das könnte halt zu weiteren Kursanstiegen führen, denn sinkende Zinsen machen es der Wirtschaft ja leichter, sich zu refinanzieren. Und das sind immer positive Nachrichten für die Aktienmärkte.
Ja, wo es heute bereits konkrete Ergebnisse gab, ist der Haushaltsstreit. Die Ampel hat sich jetzt auf ein gemeinsames Vorgehen geeinigt. Darüber sprechen wir gleich noch im Detail. Wie kam das Ganze bei Anlegern an?
Ja, es geht ja immerhin darum, dass ein Loch über fette 17 Milliarden Euro gestopft werden muss im Haushalt. Und das bedeutet auch knapp 13 Milliarden Euro weniger Geld zur Finanzierung der Klimawende. Und das kam natürlich bei Aktien, die damit zu tun haben, nicht so gut an. Also Luftfahrtunternehmen Lufthansa sorgten sich Investoren, dass eine Kerosinsteuer wieder eingeführt werden könnte. Oder beim Solaranbieter Smasola, die fürchten natürlich jetzt eine Kürzung der Solarförderung. Also diese beiden Aktien waren deutlich im Minus. Lufthansa mehr als 2% und Smasola sogar um rund 7%. Das waren also dann schlechte Nachrichten für bestimmte Segmente des Aktienmarkts.
Ja, Stichwort Klima. Da gab es ja jetzt auch doch noch eine Einigung bei der Weltklimakonferenz in Dubai. Wie kam das an den Märkten an?
Ja, das kam auf jeden Fall in einem Segment negativ an, nämlich am Ölmarkt. Denn es wurde ja dann nach harten Ringen, wurde sich auf einen Passus geeinigt, Abkehr von Öl und Gas. Und vorher sah es ja so aus, als hätten sich die Ölförderländer ein bisschen stärker noch durchsetzen können. Und das hat den Ölpreis nochmal nach unten gedrückt. Der ist ja also bis auf ein 6-Monats-Tief. Der ist sowieso ja am Schwächeln gewesen, weil die Nachfrage der Wirtschaft nachgelassen hat, wegen schwacher Konjunktur, niedrigen Wirtschaftswachstums. Also die Stimmung ist schon nicht so gut. Und diese Nachricht, die ja erstmal positiv zu werten ist in Sachen Klimawandel, kam am Ölmarkt negativ an. Also die Ölpreise sind um mehr als 1% gesunken.
Ja, wie gut, dass das Ölförderkartell OPEC im Zweifel immer die Förderung kürzen kann. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Welche Einzelwerte standen denn heute noch im Blick?
Ja, interessant war BASF, Europas größter Chemiekonzern. Die haben heute sich an die Spitze des Leitindex DAX gesetzt mit einem Plus von mehr als 4%. Es gab von der Schweizer Großbank eine Kaufempfehlung. Zuvor war es Verkaufempfehlung. Und die Analysten, die haben die überdurchschnittliche Dividendenrendite von rund 8% positiv gewertet und glauben auch nicht, dass sie sinken wird. Und außerdem gab es die Nachricht, dass BASF 10 Milliarden Euro in ein Werk in China investiert. Und das kam auch positiv an. Es gab aber auch schwache Kurse. Morphosis, das Biotech-Unternehmen, das hat zuletzt halt auch gut profitiert von steigenden Kursen und jetzt haben Anleger Gewinne mitgenommen. Also die Aktie war so bis zu 4% im Minus.
Anke, vielen Dank für das Marktupdate.
Gerne.
Und an dieser Stelle wie immer der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Mein Name ist Dr. Tillmann Rümenapf, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Einführung der Telematik sehe ich durchaus als Chance, aber aktuell fällt das System oft aus und es gibt viel zu wenig technischen Support. Dafür geht eine Menge Zeit drauf, in der ich die Kinder nicht genügend betreuen kann. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Die Bundesregierung hat sich im Haushaltsstreit geeinigt. Doch einige offene Fragen bleiben nach wie vor. Und darüber spreche ich jetzt mit dem stellvertretenden Leiter unseres Hauptstadtbüros, Martin Greive. Hallo Martin.
Hallo nach Düsseldorf.
Ja, fangen wir mal vorne an. Was sind die wichtigsten Eckpunkte der Haushaltseinigung?
Ja, erstmal das Wichtigste vorab. Quasi die Bundesregierung hat sich tatsächlich geeinigt. Nach 4 Wochen Verhandlungen, fast ein Dutzend Sitzungen, über 200 Verhandlungsrunden zwischen Kanzler Scholz, Vizekanzler Habeck und Bundesfinanzminister Christian Lindner. Die größten Punkte, das Paket enthält schon einiges. Erstmal die Schuldenbremse 2024 wird erstmal nicht ausgesetzt. Man hat sich darauf verständigt, das im Notfall zu machen, falls sich im nächsten Jahr der Ukraine-Krieg noch schlimmer darstellt als befürchtet und die Ukraine weitere Hilfen braucht. Aber erstmal wird die Schuldenbremse eben nicht ausgesetzt für das nächste Jahr, beziehungsweise die Notfallklausel nicht gezogen. Das ist schon mal der erste wichtigste Punkt. Also stopft die Koalition das 17 Milliarden Euro Loch im regulären Bundeshaushalt durch Kürzungen und höhere Einnahmen. und hat auch eben das Problem gelöst, dass 13 Milliarden Euro im sogenannten Klima- und Transformationsfonds fehlen. Also man hat diese Haushaltslöcher gestopft und auf die Maßnahmen kommen wir jetzt hier sicherlich noch im Einzelnen zu sprechen.
Ja, absolut. Du hast gerade Kürzungen gesagt. Mir ist aufgefallen, der milliardenschwere Zuschuss zu den Netzentgelten wird gestrichen. Droht uns im kommenden Jahr ein Strompreisschock?
Strompreisschock würde ich nicht sagen, aber es wird teurer natürlich. Es wird in einigen Stellen teurer, also nicht nur die Netzentgelte. Bei den Netzentgelten auch der CO2-Preis steigt auf dann 45 Euro, das damit stärker als geplant. Das ist der alte Pfad, auf dem die Große Koalition mal unterwegs war. Das hat man zwischendurch dann zurückgenommen. Also der CO2-Preis steigt, das heißt zum Beispiel tanken, heizen, das wird alles wieder teurer werden. Auch gibt es eine neue Steuer auf Kerosin bei Inlandsflügen. Auch also Fluggäste müssen sich, wenn sie innerdeutsch fliegen wollen, auf ihre Kosten gefasst machen. Und dann wird auch noch eine Plastiksteuer oder Plastikabgabe eingeführt, quasi für diejenigen, die diesen Plastikmüll verursachen. Also auch da wird es teurer. Also unterm Strich kommen auf Bürger und Unternehmen schon noch einige Mehrbelastungen zu.
Genau, man sagt ja, die Steuern werden nicht erhöht, aber es wird ja an allen Ecken und Enden teurer letzten Endes.
Ja, ich sehe es ein bisschen zwiegespalten. Natürlich ist es ein Problem, wenn Tanken, Heizen, Fliegen alles teurer wird. Das sind für viele Menschen gerade in diesen Zeiten nach einer sehr hohen Inflation wirklich auch bittere Mehrbelastung. Darüber braucht man auch gar nicht drum herum reden. Ist natürlich auf der anderen Seite gut für die Umwelt. Das Ding ist nur, was ich ein bisschen ungerecht finde, man hatte den Bürgern ja mal versprochen, dass für diese höheren Kosten und Abgaben bei der Klimabekämpfung höherer CO2-Preis ja im Gegenzug mal ein Klimageld kommen sollte. Wir erinnern uns vielleicht alle mal, ein sozial gestaffeltes, und das eben kommt noch nicht. Man hat also die Mehrbelastung, hat aber die Entlastung auf der anderen Seite eben nicht.
Ja, und da ist das Bild genau ein bisschen schief. Es gibt noch ein anderes Thema, was sehr hitzig und emotional debattiert wurde. Die Erhöhung des Bürgergelds soll ja wie geplant kommen und da hat sich ja Scholz offenbar durchgesetzt. Zuletzt hatte es, wie ich eben erwähnt hatte, ja einige Debatten um das sogenannte Lohnabstandsgebot gegeben. Und je nach Deutung heißt das, dass das Bürgergeld zu hoch ist oder die Löhne zu niedrig sind, je nachdem auf welcher Seite man steht. Jedenfalls der Abstand zwischen Sozialleistungen und Arbeitslohn zu klein. Hätte man hier mehr Sparpotenzial gehabt?
In meiner Sicht ja. Hört sich natürlich erstmal brutal an, wenn man sagt, man spart beim Bürgergeld und kürzt quasi den wirklich Ärmsten der Armen Hilfen weg. Darum geht es im Prinzip gar nicht. Man hat ja eine sehr starke Anhebung des Bürgergelds um 12% zum 1. Januar 2024. Warum um 12% gleich? Ganz einfach, man hat die Methodik der Berechnungsgrundlage oder man hat die Berechnungsgrundlage fürs Bürgergeld quasi geändert. Man hat quasi gesagt, wir nehmen die 6% Inflation aus dem Vorjahr und schreiben die ins nächste Jahr vor. Das war bislang nicht so. Deswegen gibt es auf einen Schlag eine Erhöhung um 12%. Realistischer wäre es nach meiner Ansicht und auch nach der Ansicht ja von vielen Experten, man nimmt einfach die tatsächliche Inflationsprognose der Bundesregierung für 2024, die liegt nämlich nicht so hoch, die liegt ja bei 3%, dann wird das Bürgergeld um 9% steigen. Das hätte man auch machen können. Im Prinzip wird jetzt beim Bürgergeld nur eine Kleinigkeit gekürzt, und das heißt, das Bürgergeldbonus ist so ein kleiner Bonus, den es da gibt für einige. Das macht aber nur 150 Millionen Euro oder so aus. Also das ist dann relativ geringfügig. Also man macht da eine kleine Kürzung, aber ansonsten lässt man das Bürgergeld ziemlich unangetastet.
Ja, man kann also sagen, die Ampel macht sich nicht nur bei normalen Stromverbrauchern ein bisschen unbeliebter, sondern auch bei der Industrie und den Arbeitgebern, wenn man das jetzt mal so zusammenfassen würde.
Ja, es gibt ja auch, wenn ich da mal kurz reingrätschen darf, auch einige, ja, was ich aber auch richtig finde, einen Einstieg bei diesen Kürzungen bei klimaschädlichen Subventionen. Das ist ja auch eine Entscheidung, hatte sich die Bundesregierung eigentlich auch schon längst vorgenommen, steht auch so im Koalitionsvertrag, ist bislang aber nicht passiert. Und zum Beispiel wird da der Agrardiesel gekürzt, die Subvention dort. Ich glaube, das geht schon alles in die richtige Richtung, tut natürlich auch einzelnen Branchen weh. Aber das sind natürlich Subventionen, die wirklich der Umwelt schädigen und eben eine bestimmte Klientel sehr stark zugutekommen. Was man daran geht, finde ich grundsätzlich richtig. Da würde ich sogar sagen, da tut man ja zu wenig.
Ja, Subventionsabbau da, wo es nicht mehr nötig ist, definitiv ein wichtiger Punkt. Stichwort Nachhaltigkeit. Du hattest es eben erwähnt. Der Klima- und Transformationsfonds soll ja bis 2027 um ganze 45 Milliarden Euro kleiner ausfallen. Findet der grüne Umbau der Wirtschaft ab sofort im Schneckentempo statt oder wie kann man das interpretieren?
Nein, das kann man, glaube ich, so nicht sagen. Der Klima- und Transformationsfonds hatte ja zuvor, also vor diesem Haushaltsurteil, ein Volumen von 200 Milliarden Euro. Das ist schon ordentlich, also bis 2027. Jetzt sind es 40 Milliarden Euro weniger. Das sind immer noch 160 Milliarden Euro. Hinzu kommen ja auch weitere Investitionen aus dem regulären Bundeshaushalt, die ja auch stark hochgefahren wurden. Also wir reden da immer noch über Investitionen von nahezu rund 100 Milliarden Euro jährlich. Das ist bei weitem sind das die höchsten Summen, die es da je gab. Und es ist auch nicht so, dass jetzt alles verheillos zusammengestrichen wird. Also zum Beispiel wird die Bahn aus dem Klima- und Transformationsfonds herausgelöst. Da will man eine Kapitalerhöhung machen. Also da geht die Mobilitätswende schon weiter und auch viele andere Projekte werden fortgeführt. Es gibt sicherlich einige Kürzungen, das hat Habeck ja auch angekündigt, zum Beispiel etwa bei der Solarförderung. Da hat Habeck auch gesagt, dass ihm das wehtut. Aber dass jetzt im großen Stil alles zusammengestrichen wird und irgendwie irgendwelche Net-Zero-Ziele nicht mehr erreichen, also davon sind wir schon noch weit entfernt.
Ich glaube, E-Auto-Förderung soll auch schneller auslaufen.
Genau, die soll auch schneller auslaufen. Auch da haben sich ja immer die Geister dran gestritten, ob das, wie sinnvoll das wirklich ist, da solche großen Prämien aufzulegen. Also da kann man auch sicherlich gut drüber streiten. Aber es ist jetzt nicht so, dass die grüne Transformation hier in Deutschland ausfällt.
Man kann aber auf jeden Fall sagen, IW-Chef Michael Hüter zeigt sich in einer ersten Reaktion nicht besonders überzeugt von dem Kompromiss, vor allem was die nötigen Investitionen angeht. Und er plädiert ja nach wie vor für einen Fonds analog zu dem der Bundeswehr und eine Reform der Schuldenbremse. Aber ist das überhaupt umsetzbar?
Politisch nicht, ganz einfach. Für eine Reform der Schuldenbremse braucht man eine Zweidrittelmehrheit, weil die Schuldenbremse im Grundgesetz steht. Ist ganz einfach. Für eine Zweidrittelmehrheit braucht man die Zustimmung der Opposition, in diesem Fall der Union. CDU-Chef Friedrich Merz hat erst gestern noch wieder erklärt am Dienstag, dass er einer Reform der Schuldenbremse auf keinen Fall zustimmen wird. Warum sollte er das auch? Er würde damit ja die Haushaltsprobleme der Ampel lösen. Daran kann er überhaupt kein Interesse haben. Also vor einer neuen Bundestagswahl wird es ja sicherlich keine Reform der Schuldenbremse geben. Nach der Bundestagswahl wird das vielleicht eine andere Diskussion werden, selbst unter einer CDU-geführten Bundesregierung, so es denn so kommen sollte, weil auch Friedrich Merz natürlich einen Haushalt vorfinden wird, in dem er keine großen Sprünge machen kann. Und auch weil Friedrich Merz auch, glaube ich, weiß, dass die Schuldenbremse, wie sie jetzt ausgestaltet ist, vielleicht doch auch ein Problem sein könnte. Von daher kriegen wir dann vielleicht eine Debatte, wo man ernsthaft über eine Reform diskutieren kann, aber nicht vor der nächsten Wahl.
Ja, das wird auf jeden Fall spannend. Martin, vielen Dank für diese ersten Einschätzungen.
Vielen Dank dir.
Ja, und die ganzen aktuellen Entwicklungen rund um das Thema Bundeshaushalt können Sie natürlich auch auf unserer Handelsblatt-Homepage und in unserer Handelsblatt-App verfolgen. Nicht zuletzt natürlich auch in der Printausgabe. Und einen der Digitalartikel dazu verlinken wir Ihnen in den Shownotes. Und jetzt sprechen wir über die Sparwelle in deutschen Unternehmen, die zehntausende Jobs bedroht. Dazu übergebe ich den Staffelstab direkt an meine Kollegin Lena Jesberg.
Ja, und ich darf auch direkt unseren Unternehmensredakteur Bert Frönthoff begrüßen. Hallo.
Ja, hallo.
Bert, die Neuigkeiten, die du uns mitbringst, die klingen, gelinde gesagt, etwas beunruhigend. Es stehen zehntausende Stellen in deutschen Unternehmen auf dem Spiel. Welche Bereiche oder Branchen dürfte das hauptsächlich betreffen? Lässt sich da ein Muster erkennen?
Ja, es zeigt sich, dass jetzt doch vermehrt die Sparprogramme der Unternehmen öffentlich werden oder auch an den Tag kommen, auch die Meldungen darüber. Das zeigt sich einmal ganz besonders in der Chemieindustrie, die ja konjunkturell erst einmal sehr stark unter Druck steht und auf der anderen Seite eben auch noch durch die hohen Energiepreise belastet ist. Da sieht man Firmen wie Lanxess aus Köln oder auch die Merck KGaA aus Darmstadt, die sparen wollen und Stellen abbauen werden. Aber ebenso genauso in der Automobilindustrie, Autozulieferer, VW, Bosch, Continental kann man da als Firmen nennen. Bei denen kommt halt noch dazu, dass ohnehin eine hohe Wettbewerbsintensität, ein hoher Investitionsbedarf durch den technologischen Wandel da ist. Und ja, man kann schon sagen, dass eben diese Firmen von verschiedensten Seiten unter Druck stehen und da eben darauf eben auch mit Sparprogrammen reagieren.
Sind diese Sparprogramme eine direkte Reaktion auf die schwächelnde Wirtschaft?
Ja, ganz überwiegend schon. Wie gesagt, es kommen auch so Sachen wie technologischer Wandel hinzu. Aber es ist schon ein gefährlicher Mix gerade, der sich einstellt in diese Situation, weil eben seit einem halben Jahr der Margendruck bei den Unternehmen doch sehr stark zunimmt. Im Wesentlichen dadurch bedingt, dass die Konjunktur einfach nicht wie erhofft angesprungen ist. Das war ja die große Hoffnung, dass im zweiten Halbjahr, zumindest getrieben von China, dann auch die Weltkonjunktur wieder an Fahrt gewinnt, dann wäre es vielleicht alles nicht so schlimm gekommen, aber das ist, wie wir wissen, ja nicht eingetreten. Es geht bei vielen aber auch um einen grundlegenden Umbau von Organisationen, um Zukunftsfähigkeit zu sichern und auch neues Potenzial wieder schöpfen zu können. Viele wollen auch einfach die interne Arbeitsweise ihrer Organisation komplett verändern. Das zeigt sich ja gerade bei Bayer. Da will der Chef ja viel schnellere Entscheidungswege haben. Und deswegen ist es interessant, dass es vor allem die Verwaltung der Unternehmen trifft, also die zentralen Funktionen, die Zentralen der Unternehmen, die Verwaltung vor Ort und weniger die eigentliche Produktion. Also das zieht sich wirklich durch alle Sparprogramme durch.
Mhm. Erläutere das gerne nochmal. Warum ausgerechnet die Verwaltung und vor allem auch anschließend daran die Frage, welche Konsequenzen hätte denn hier ein Abbau für den reibungslosen Ablauf im Unternehmen?
Ja, gerade diesen reibungslosen Ablauf, den sehen ja viele CEOs nicht mehr. Es ist so, okay, die Beschwerden über zu viel Bürokratie und zu viel Hierarchien in den Unternehmen, die nehmen ja sehr stark zu. Es geht nicht nur um Bürokratie beim Staat, sondern es trifft die Unternehmen ja selber genauso. Es gibt sehr viele Chefs, die einfach die Entscheidungswege, die Entscheidungsfindung viel zu komplex sehen im Unternehmen. Und ja, das liegt einfach oft daran, dass Unternehmenszentralen wie Verwaltung insgesamt so ein bisschen sich zum Aufblähen neigen. Und wird hier immer wieder eine neue Stelle, eine neue Abteilung geschaffen und hier. Und ja, solange die Wirtschaft gut läuft, ist das alles kein Problem und fällt auch vielleicht nicht weiter auf. Aber jetzt sind wir wirtschaftlich in einer ganz anderen Situation. Und dann entdecken die Unternehmen dann doch diesen Speck, wie es immer heißt, in den Verwaltungen, wo sie dann auch am schnellsten und aus ihrer Sicht auch möglicherweise weniger risikoreich Kosten rausnehmen können. Und das ist eben der wesentliche Grund, warum sie jetzt vor allen Dingen die Verwaltungsstrukturen angehen.
Du hast gerade schon mal angedeutet, dass es auch vermutlich mit dem digitalen Fortschritt, vor allem rund um KI nehme ich an, zusammenhängt, weil dadurch halt einige Jobs von Computern erledigt werden können, oder?
Ist auch ein Faktor dabei, auf jeden Fall. Anders als in der Produktion gibt es dann tatsächlich in den Verwaltungsfunktionen, in den Zentralfunktionen sehr viele Prozesse, die zunehmend digitalisiert werden und werden können. Stichwort hier ist das Robotic Process Automation. Das heißt einfach wirklich einfache Tätigkeiten, wiederkehrende Tätigkeiten, wie man sie zum Beispiel im Finanzbereich findet, mit dem ganzen Rechnungswesen oder auch im Personalbereich. Das sind Dinge, das sind Bereiche, Prozesse, die sehr stark digitalisiert werden können und auch digitalisiert werden. Und viele rechnen damit, dass das jetzt getrieben durch KI-Lösungen dann nochmal an Dynamik gewinnen wird.
In welchen Unternehmen laufen solche Projekte schon konkret an?
Ja, ganz offensiv gehen die Firmen damit nicht um, darüber zu reden, dass sie dann praktisch auch Personal ersetzen durch Technologie. Ist ja auch ein heikles Thema. Aber ich glaube, in allen großen Unternehmen werden solche Projekte vorangetrieben. Also im Finanzbereich ist es schon sehr ausgeprägt, wird auch weiter dort Einzug halten. Und ja, bei manchen Unternehmen hört man das auch, wenn man im Hintergrund über die Sparprogramme spricht, bei der Deutschen Telekom beispielsweise, die auch die Verwaltungsstrukturen ändern will, verschlanken will. Da spielt das Thema KI-Lösung auch eine große Rolle.
Interessant, Bert, wäre noch zu wissen, auf welche Weise bzw. nach welchen Kriterien die Unternehmen dann Personal aussortieren wollen. Weil ich kann mir vorstellen, das ist sicherlich keine leichte Aufgabe. Du hast uns dafür auch ein paar Unternehmensbeispiele mitgebracht.
Ja, im Allgemeinen ist es ja so, dass das betriebsbedingte Kündigungen, von denen hört man ja auch immer weniger. Das sind so große wirklich Entlassungswellen mit betriebsbedingten Kündigungen, sind früher sehr ausgeprägt gewesen, heute nicht mehr. Es liegt zum einen daran, dass die in sehr vielen Branchen das eben Beschäftigungssicherungsverträge gibt, insbesondere für die deutschen Standorte. In der Chemie ist das sehr stark, im Energiesektor auch bei den Autoherstellern, im Automotive-Bereich insgesamt. Das heißt, in den Verträgen sind betriebsbedingte Kündigungen bis zum bestimmten Zeitpunkt ausgeschlossen. Bei manchen bis 2025, sogar manche bis 2030. Das heißt, wenn man jetzt eingreifen will und Stellen abbauen will, dann geht das also nur über alternative Möglichkeiten. Da fällt den meisten Firmen das Thema Vorruhestand, Frührente ein. Das ist sehr beliebt, das zu machen bei Volkswagen in dem Sparprogramm, Effizienzprogramm, das der Autohersteller umsetzen will. Soll das eine größere Rolle spielen? Und dazu kommen aber auch zum großen Teil freiwillige Lösungen über Abfindungsprogramme. Das wird die Unternehmen dann aber auch nochmal einen Batzen Geld kosten.
Aber mal ganz im Ernst, wir reden so lange schon über Fachkräftemangel. Haben nicht all diese Unternehmen auf der anderen Seite auch damit zu kämpfen? Wie passt das zusammen?
Ja, der Fachkräftemangel, der wird aus meiner Sicht eher im Produktionsbereich gesehen. Ne? Da, okay, wo du wirklich die Produktionsleute hast, die in den Werken, ja, die Facharbeiter, wo man auch jetzt auch nicht so viel digitalisieren kann. Ne? Natürlich kann man auch eine Fabrik digitalisieren, aber da ist so viel Know-how vorhanden, dass wo man einfach keinen menschlichen Ersatz und auch keinen technologischen Ersatz für hat. Ne? Und deswegen setzen die Firmen auch dort nicht die Axt an. Deswegen sind die Produktionen eigentlich von allen Sparprogrammen, die jetzt da sind, weitgehend ausgenommen. In dem, was wir eben beschrieben haben, welche Funktionen in den Unternehmenszentralen ersetzt werden können oder neu gestaltet werden können, da würde ich jetzt nicht unbedingt von Fachkräftemangel sprechen, wenn es darum geht, zum Beispiel Rechnungen manuell einzugeben und so weiter.
Okay, verstehe. Was wir auf jeden Fall beobachten können, ist ja so eine Art Entwicklung, würde ich fast sagen. Zu Jahresbeginn, da haben sich die Firmen noch damit begnügt, bei Reisekosten zu sparen oder halt einfach keine neuen Leute mehr einzustellen. Jetzt werden dann bald wohl schon Stellen gestrichen. Ist das schon die Spitze des Eisbergs oder sind mehr Unternehmen beziehungsweise noch andere Bereiche oder Branchen vielleicht auch davon bedroht?
Ja, so eine Entwicklung kann man historisch auch immer ganz gut verfolgen, weil wenn so eine Krise, eine Rezession, Wirtschaftsflaute ausbricht, dann geht es erstmal immer an die variablen Kosten, die Reisebudgets und Einstellungsstopps so beispielsweise. Das sind immer so die ersten Maßnahmen, die kommen. Und dann wird es immer mit der Hoffnung verbunden, dass es irgendwie dann doch schnell wieder besser wird. Wenn das nicht eintritt, dann geht es eben an die fixen Kosten, wie zum Beispiel das Personal. In diese Situation treten viele Unternehmen jetzt momentan. Ne? Das ist ganz entscheidend, wie sich jetzt die Konjunktur im kommenden Jahr entwickelt. Ne? Wenn sich wirklich schnell bessern sollte, dann glaube ich, wird das nicht mehr viele andere Unternehmen erfassen. Aber in der Situation sind wir oder in der Perspektive sind wir ja momentan nicht. Ne? Wenn man auch die Unternehmen hört, gab jetzt noch gerade eine Umfrage von Atradius, dem Kreditversicherer, wo 88% der Firmen damit rechnen, dass nächstes Jahr eine Stagnation oder eine Rezession eintreten wird. Das heißt, für diese Situation muss man sich rüsten. Und ich glaube, wenn sich im Frühjahr im Start 2024 wirklich keine Besserung abzeichnet, dann wird es noch einige Unternehmen geben, die auch mit ihren Spar- und Effizienzprogrammen öffentlich werden.
Wie tun die Unternehmen das denn? Wie rüsten sie sich?
Also ja, lange Zeit ist es jetzt, geht es erstmal darum, möglichst die Liquidität zu sichern. Also das heißt, du musst möglichst viel Geld in der Kasse halten, in der eben möglichen Situation, dass nicht mehr so viel Geld reinkommt und die Ausgaben halt fix sind. Das heißt, lange Zeit ging es jetzt wirklich um Liquiditätssicherung. Aber es muss dann eben auch irgendwann an die harten Kosten rangegangen werden. Das ist bei den meisten Firmen und auch aus der Historie betrachtet immer der Fall.
Also müssen wir leider davon ausgehen, dass solche Maßnahmen, so Personalkürzungen, nicht mehr unbedingt abgewendet werden können?
Da muss man von ausgehen. Wir hatten ja bei der Corona-Krise die Situation, dass viele Unternehmen dann gesagt haben, okay, machen wir Kurzarbeit. Das hat ja auch... war ja eigentlich ein sehr erfolgreiches Instrument während dieser Zeit, ist jetzt aber auch wieder eine andere Situation, weil zum einen der einfache Zugang, den der Staat damals geschafft hat, der einfachere Zugang zur Kurzarbeit, der ist auch ausgelaufen im Juli dieses Jahres. Das heißt, gelten wieder die älteren, verschärften Bedingungen, die für viele jetzt nicht gelten. Also man kann das gar nicht nutzen. Manche wollen es auch nicht nutzen vielleicht, weil sie dann doch einen grundlegenden Umbau einfach durchziehen wollen jetzt in den Unternehmen.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Eine Weltreise starten, Ihr Hobby ausleben? Finanzielle Unabhängigkeit muss kein Traum bleiben. In der neuen VivoCoach Masterclass erfahren Sie, wie Sie das Vermögen dafür aufbauen und es einsetzen. Kurzweilige Videos, spannende Inhalte, konkret umsetzbare Empfehlungen. Entdecken Sie das neue kostenlose Video-Learning-Format exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten der Wirtschaftswoche. Jetzt unter vivo.de/coach/masterclass. Vivo Coach. Wissen, das sich auszahlt.
Für den Staat wird es in der aktuellen Haushaltslage wahrscheinlich auch schwierig, da noch irgendwie einzugreifen und zu helfen.
Ja, das ist die Frage, ob er das auch tun sollte. Es ist die Transformation der Unternehmen kommt und das, worüber wir gesprochen haben, auch die technologischen Transformationen, das sind Sachen, die sind jetzt auch nicht aufzuhalten. Und es ist letztlich der Staat kann auch nicht an jeder Ecke einspringen und Dinge abmildern. Dafür fehlt einmal das Geld, die Kapazitäten und ja, und oft auch die schlüssigen Konzepte, das haben wir jetzt auch an vielen Stellen gesehen.
Wie hart träfe denn so eine Sparwelle die deutsche Wirtschaft in ihrer Gesamtheit?
Problematisch wäre es, wenn es tatsächlich an die Investitionen der Unternehmen geht. Das heißt also, wenn die Unternehmen den Kostenpunkt Block Investitionen auch wirklich streichen oder kürzen, und dann merkt man, das machen manche in, aber das sind dann auch wirklich nur so kleinere Sachen, die vielleicht gestreckt werden nach hinten, nicht komplett gestrichen werden, weil da wissen die Unternehmen schon, dass sie sich damit auch ihrer Zukunftsfähigkeit berauben. Das sind deswegen ist das Problem von massiven Investitionskürzungen derzeit noch nicht zu sehen. Das wäre auch für alle sehr kritisch dann. Die Hoffnung ist ja, dass wenn Jobs gestrichen werden, auch viele andere neue Jobs entstehen. Das ist ja auch mit dem ganzen technologischen, digitalen Wandel die Hoffnung verbunden. Da ist aber letztlich dann auch immer die Frage, ob die jetzt ausscheidenden Menschen, wenn man jetzt auch von Frühverrentung spricht, wenn man sagt, okay, wir wollen jetzt Menschen mit zwischen 55 und 60 aus dem Unternehmen drängen oder sollen aus dem Unternehmen ausscheiden, dann stellt sich natürlich letztlich die Frage, sind die dann überhaupt qualifiziert für diese und geeignet für diese neuen Jobs, die entstehen werden, und da darf man doch leider dran zweifeln.
Bert, und mit diesen abschließenden Worten sage ich ganz herzlichen Dank für deine Einordnung.
Ich danke dir.
Und das war's für heute. Schicken Sie uns Ihr Feedback zur heutigen Folge gerne per Mail an today@handelsblatt.com oder nutzen Sie direkt unser Spotify-Tool. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne eine positive Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform da, am liebsten natürlich 5 Sterne, und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss war heute ausnahmsweise um 16.30 Uhr. Vielen Dank an Alexander Voss für die Produktion der heutigen Folge und Ihnen vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Feierabend und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.
Zinsen, Immobilien, Geopolitik, das Jahr der Entscheidungen. Das ist das Motto des diesjährigen Bankengipfels. Banken sehen sich gerade mit einer Vielzahl von Krisen konfrontiert. In dieser Situation sind unabhängige Informationen und Orientierung wichtiger denn je. Beim Bankengipfel erwarten Sie daher News und Networking sowie wertvolle Impulse von Vordenkern aus Banken und Tech. Wir freuen uns auf Sie am 4. und 5. September in Frankfurt. Mit dem Vorteilscode Bankengipfel24 erhalten Sie 15% auf den Teilnehmerpreis unter handelsblatt-bankengipfel.de.